Hallo und herzlich willkommen und bitte äußerste Konzentration, denn darum geht's heute. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich weiß nicht, ob du diese Szene kennst von, ich glaube, es ist Papa Ante Portas, wo die eine Freundin der anderen Freundin ihr Leid klagt und die gehen dabei durch den Park und die sagt auf einmal, guck mal ein Eichhörnchen. Und dann regt die erste sich furchtbar darüber auf, wie die sagen kann, guck mal ein Eichhörnchen, wo die doch gerade sich irgendwie mit ihrem ganzen Leid ihr offenbart und so weiter und so fort. Ist das die Art Konzentration, die wir heute steigern können? Weil ich muss zugeben, ich bin auch so ein guck mal ein Eichhörnchen-Typ. Also ich bin sehr leicht abgelenkt.
Ja, wir sind alle sehr leicht abgelenkt und wir sind leichter abgelenkt als früher und insofern sind wir alle Guck-mal-Eichhörnchen-Typen und ich kann eben erklären, warum das so ist.
Aber du kannst schon mal erklären, warum das so ist. Ja, weil Eichhörnchen niedlich sind, wäre meine Erklärung gewesen. Du sagst jetzt, ja Mensch, wir haben diese Handys, die dauernd die Aufmerksamkeit von uns abziehen, oder?
Ja, die haben wir ja beide. Aber deswegen wollte ich auch, dass wir über Aufmerksamkeit reden. Ich habe durch zwei Artikel, zwei Studien ein bisschen dazu gelernt, das passiert ja manchmal.
Weil du dich nicht hast ablenken lassen beim Lesen der Studien.
Weil ich mich nicht so häufig habe ablenken lassen wie sonst okay. Vielleicht. Wir haben ja früher immer gedacht, so die Fokussierung auf irgendetwas, auf ein Gespräch, über die Nöte der Freundin oder was auch immer, funktioniert so ein bisschen wie so ein Suchscheinwerfer. Ne? Also du fokussierst dich auf irgendetwas und alles andere kommt eben gar nicht erst im Kopf an. Mhm. Das war so die Standardeinstellung. Und das Interessante ist, dass es in Wirklichkeit total anders läuft.
Aha.
Ja, also dein Bewusstsein checkt erstmal ab, auf was du dich konzentrieren willst und nimmt erstmal auch die nicht gewünschten Dinge wahr. Und zwar innerhalb von ganz kurzer Zeit. Also du fokussierst deine Umgebung und dann stellst du fest, das da interessiert mich nicht, aber das andere interessiert mich. Und dieser Abtestvorgang dauert irgendwie im Bereich von Millisekunden.
Ich glaube, ich weiß ungefähr, was du meinst, aber ich möchte es mir konkret vorstellen. Also sagen wir mal, ich bin Neurologe und Autor und Journalist und habe ein Gespräch mit jemandem Wichtiges in einem Verlag. So, und jetzt weiß ich, der Mensch, der gegenüber ist, dem möchte ich jetzt, sagen wir mal, mein nächstes Buch verkaufen. Und ich komme da rein und dann sehe ich aber eben nicht nur diesen Menschen, sondern ich sehe den großartigen Blick aus dem Verlagsgebäude, wie schön der das da hat. Ich sehe die attraktive Sekretärin. Ich sehe in der Ecke die Kaffeemaschine, um die ich ihn schon lange beneide und hoffe, dass ich noch einen Kaffee bekomme. Und ganz hinten in der Ecke steht vielleicht auch ein Buch, was ich mal gelesen habe. Also das ist das, was ich alles wahrnehme in Millisekunden, obwohl ich eigentlich nur mit diesem Typen verabredet bin. Ist ungefähr das, was du meinst?
Ja, und der entscheidende Punkt kommt jetzt.
Okay.
Also es ist jetzt nicht so, dass du da reinkommst und den Scheinwerfer auf dein Gegenüber richtest, von dem du etwas willst. Du scannst den ganzen Raum, du scannst alles ab und dann richtest du den Scheinwerfer auf das Objekt deiner Begierde. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, der Rest wird aktiv unterdrückt. Also es ist eben nicht so ein Ignorieren von allem anderen drumherum, sondern es ist eine aktive Unterdrückung. Ja. Und ich habe in einem Artikel ein sehr schönes Bild gefunden. Also Fokussierung auf etwas kann ja auch der Lerninhalt eines Buches sein oder ein Fernseher oder eben gerade nicht der Fernseher, sondern jemand, der daneben ist, wie auch immer. Fokussierung ist eben nicht wie ein Suchscheinwerfer, der die anderen Dinge eben einfach gar nicht erfasst, sondern Fokussierung ist wie ein mexikanischer Sombrero, der ja in der Mitte eine Spitze hat und dann geht er so runter und dann krempelt sich das wieder hoch.
Mhm. Ja. Ich vermute übrigens, dass ein Sombrero immer mexikanisch ist. Habe ich nur gerade mich gefragt. Gibt es auch andere? Aber abgesehen von dieser Klugscheißerei, ist jetzt das Schwierige an dem, was du sagst, für mich das Wort aktiv bei aktive Unterdrückung. Denn das funktioniert natürlich nicht. Also aktive Unterdrückung wäre ja so sagen, guck jetzt nicht so auf die Kaffeemaschine.
Doch, genau so. Aber das machst du nicht dir bewusst, indem du dir immer wieder sagst, guck nicht auf die Kaffeemaschine.
Okay, sondern das macht mein Gehirn.
Das macht dein Gehirn für dich. Okay. Das macht der frontale Kortex. Viele Grüße.
Okay, das ist eine sehr, sehr seltsame Vorstellung von aktiv. Jetzt, aber okay, das Gehirn ist aktiv.
Ja. Das Gehirn ist aktiv und das machen deine zwei Scheitellappen. Schöne Grüße von den Scheitellappen. Die machen das für dich.
Grüße
und
zurück.
Die unterdrücken dann eben, also um im Bild des Sombreros zu sein, in der Mitte, wo es eben relativ hoch geht, bei dem mexikanischen Sombrero, da ist die Aufmerksamkeit sehr groß. Ja. Dann darunter in der Krempe, wo es sehr niedrig ist, ist es rundrum um das Objekt deines Interesses aktiv niedrig und reduziert. Und dann geht es wieder ein bisschen hoch. Das ist aber mehr so eine gelangweilte Wahrnehmung von Dingen, die sowieso nicht so relevant sind. Aber die aktive Unterdrückung betrifft alles, was die Aufmerksamkeit im Kern von deinem Zielpunkt ablenken könnte. Und das war mir neu.
Also das ist interessant. Das war mir, was heißt neu? Ich habe mir darüber, würde ich sagen, einfach keine Gedanken gemacht. Und jetzt habe ich ja in diesem Beispiel extra was eingebaut. So eine kleine Falle sozusagen, ja. Ich habe ja nicht nur von der Kaffeemaschine und so gesprochen, sondern auch von der attraktiven Sekretärin. Übrigens, kann umgekehrt sein, für die Frauen, die zuhören, kann ein attraktiver Sekretär sein. Oder für schwule Männer, die zuhören oder so. Ja, das ist jetzt nicht das Ding. Aber ich habe das deshalb gemacht, weil, ja, allzu oft natürlich bei Leuten, die entweder keine Kinderstube genossen haben oder irgendwie einfach creepy sind oder die sie nicht im Griff haben, die das ja eben dann nicht unterdrücken können, ja, die dann zum Beispiel sich mehr auf die Sekretärin konzentrieren als auf ihr Gegenüber und einen schlechten Eindruck machen, also hoffentlich jedenfalls, wenn der Mensch gegenüber korrekt ist. Oder die dann statt Business zu reden wollen, die ganze Zeit nur sagen, ja, das ist ja, die Kaffeemaschine ist ja ganz schön, überlegen wir, wollen wir mal Kaffee reden oder so, nicht? Also es ist ja beileibe nicht so, dass dieses, wie du sagst, aktive Ausblenden so perfekt funktionieren täte,
nein,
oder?
Überhaupt nicht. Und wir reden ja, wenn okay. wir über Studien reden, reden wir über immer sehr, sehr schlichte, reduzierte, primitive Vorgänge.
Ja,
okay. Da ist es nicht so, dass dann eben ein Verlagsleiter dir gegenüber sitzt und eine attraktive Sekretärin oder bei älteren Herren ein leckeres Buffet dich ablenken könnte.
Nach dem Motto, Essen ist der Sex des Alters. Sehr interessant, ja? Weiter
bitte. Ich wollte es nur andeuten, aber nicht aussprechen. Ja. Es ist in diesen Versuchen natürlich sehr viel schlichter. Da ist es dann so, dass du irgendwie einen Farbkreis siehst und wirst von einem halben anderen Farbkreis abgelenkt oder wie auch immer. Also das ist schon ein bisschen schlicht. Aber was dabei auffällt, ist, dass du erstmal den ablenkenden Farbkreis als ersten wahrnimmst, um ihn dann aktiv zu unterdrücken. Mhm. Und dass dieser ablenkende Farbkreis in Wirklichkeit gar keine Ablenkungszeit erfordert, sondern der Vorgang geht so schnell, dass er die Wahrnehmung des entscheidenden Teils, den du eben sehen willst, nicht stört oder nicht verzögert.
Aber was ich interessant finde, ist, weil du hast jetzt gesagt, man nimmt den ablenkenden Kreis zuerst wahr. Das liegt aber wahrscheinlich daran, weil der ablenkende Kreis so gestaltet ist, dass man ihn zuerst wahrnimmt.
Das liegt daran, dass du weißt, wo der Kreis sein wird, den du angucken sollst.
Ah, okay. Das heißt, egal welchen man als ablenkend definiert, man sieht immer den zuerst.
Ja.
Aha, okay.
Ja. Du weißt, da erscheint jetzt gleich ein Kreis und dann sollst du sagen, ob das ein Halbkreis ist, der nach links oder nach rechts offen ist oder was auch immer oder rot oder grün oder was auch immer. Und dann kriegst du eben in manchen der Versuche einen zweiten Kreis dazu, an einer Stelle, die vorher nicht erwartet wurde oder vielleicht sogar doch. Aber dieser zweite Halbkreis oder Kreis verzögert eben nicht die sinnvolle Antwort auf den Versuch. Du bist genauso schnell. Also das heißt, dieser fokussierende Vorgang, der geht unglaublich schnell. Und das ist ja eigentlich die entscheidende Sache jeweils. Du musst dich ja immer entscheiden, was ist für mein Überleben jetzt wichtig? Das Auto, was auf mich zurollt oder jetzt denke ich schon wieder an ein Buffet, was neben mir steht, aber das...
Ja, man merkt einfach, dass du noch ein bisschen älter bist als ich oder verfressener. Aber
halt, halt. Oder gerade noch nicht zu Abend gegessen habe. Ich möchte mir diese kleine Notflucht offen halten.
Na gut.
Es ist leicht für jemanden, der satt ist, die Aufmerksamkeit eines Nichtsatten zu verurteilen. Also das möchte ich dann doch, ja.
Naja, das Schlimme ist ja, selbst wenn ich satt wäre, würde so ein Buffet auf mich Anziehungskraft auswirken. Aber jetzt etwas anderes. Ich nehme mal an, das Erste, was wir wahrscheinlich ja machen, evolutionär gesehen, ist, ich möchte mich jetzt auf was konzentrieren. Das Erste, was wir machen, ist, droht mir, während ich das mache, irgendeine Gefahr. Also ich nehme mal an, dieser Mechanismus im Gehirn wird ja wahrscheinlich so, vermute ich mal, als Hobby-Evolutionsbiologe, ich gehe jetzt in den Wald und sammle Pilze. Und da gucke ich mich als Erstes um, ob irgendwo ein gefährliches Tier oder ein gefährlicher Mensch von einem anderen Stamm in der Nähe ist. Weil dann kann ich erstmal in Ruhe mich auf die Pilze konzentrieren. Ansonsten wäre ich ja in Gefahr. Oder ich nehme mal an, so wird das Ganze entstanden sein, oder?
Davon ist auszugehen. Aber dann ist es eben so, dass du eben eine bestimmte Art von Pilzen suchst.
Ja.
Du magst einfach keine Champignons, aber Steinpilze findest du toll. Und dann wirst du auch möglicherweise Champignons einfach übersehen, weil du nach Steinpilzen suchst.
Ja.
Also dein Gehirn gibt einfach ein Signal an den Thalamus, was der zu ignorieren habe. Also wir sprachen über den Thalamus, wenn ich mich richtig erinnere, in Folge 210 zu Weihnachten.
Das ist doch notiert, hör mal.
Natürlich habe ich das notiert. Und ich finde diesen Satz, habe ich jetzt schon ein paar Mal gebracht, ich finde einen solchen Satz toll, weil ich ein großer Bewunderer der Sternengeschichten bin und weil der Autor der Sternengeschichten auch ein Podcast jetzt die Folge 580 hat und immer so unglaublich souverän, wie ich ja schon in Folge 379 und auch ganz kurz in Folge 390 erwähnt habe.
Also ich finde ja solche Aussagen sehr selbstverliebt, aber hey, jeder wie er möchte.
Jeder wie er möchte. Also wie wir ja schon in Folge 210 vor Weihnachten erwähnt haben. Nein, aber jedenfalls Thalamus. Und es ist dann eben wirklich so, dass der Thalamus die Nachricht kriegt, dass er bitteschön Champignons unterdrücken kann.
Mhm.
In dem Moment, in dem etwas ganz Unvorhergesehenes passiert, wird die Fokussierung sich neu ausrichten, wohlgemerkt. Also wenn da jetzt plötzlich ein kläffender Kampfhund angelaufen kommt, dann wirst du die Fokussierung auf Steinpilze schon so ein bisschen wieder runterschrauben. Aber im Prinzip funktioniert es so, im Prinzip unterdrücken wir aktiv den Großteil der Sinneseindrücke, die wir einfach jetzt in diesem Moment nicht brauchen. Die stören nur und die werden aktiv unterdrückt und das sehr erfolgreich. Das Ganze wird immer wieder in Frage gestellt, aber im Prinzip ist das kein Scheinwerfer, der sich nur auf etwas fokussiert, sondern wirklich eine aktive Unterdrückung von dem Rest.
Und jetzt habe ich im Bekannten- und Freundeskreis Leute, die leiden unter ADHS. Die können sowas, glaube ich, nicht sehr gut, zumindest nicht für eine längere Zeit. Und ich habe auch den Eindruck, dass grundsätzlich Leute, die zum Beispiel den ganzen Tag irgendwie nur TikTok-Videos gucken, das in der Regel auch schlechter können. In der Regel. Also ich glaube, das sind durchaus andere Medienkonsumstrategien. Es gibt auch Leute, die dann trotzdem stundenlang am Stück ein Hörspiel hören können oder ein Buch lesen können, aber viele eben auch nicht. Sagen deine Studien, die du kennst, auch über diese Phänomene etwas aus?
Ja, also eine Sache ist vielleicht gerade im Zusammenhang mit ADHS wichtig. Mhm. Also viele nehmen ja Ritalin. Also Kinder verschrieben, okay. Mhm. Aber viele andere nehmen auch einfach Ritalin, weil sie den Eindruck haben, dass die Konzentrationsfähigkeit und die Konzentrationsspanne steigert.
Um für Prüfungen zu lernen zum Beispiel und so.
Um für Prüfungen zu lernen, okay. Mhm. Und ich habe jetzt nochmal, das hatten wir auch schon mal irgendwann erwähnt, ich weiß nicht wann.
Wie, du hast die Folge jetzt nicht im Kopf?
Also? Nee, ich habe die Folge weder im Kopf noch mir aufgeschrieben. Aber es ist eben so, dass das einer wirklichen Prüfung nicht standhält. Es ist so, dass die Leute ganz stark den Eindruck haben, dass sie sich besser konzentrieren können, dass sie besser durcharbeiten können. Aber wenn du sie am Ende testest, sie haben den Eindruck, sie haben besser abgeschnitten, aber das Resultat ist ausdrücklich nicht besser. Und es kommt ein übler Nachteil hinzu. Das war mir nicht bewusst. Eine der häufigsten Nebenwirkungen von Ritalin sind Schlafstörungen. Und das ist natürlich beim Lernen dann wiederum auch dramatisch schlecht, weil Schlaf schlicht und einfach wichtig ist, entscheidend ist, um Gelerntes wirklich auf Dauer abzuspeichern, neu zu verarbeiten, neu zu sortieren und dann eben abzuspeichern. Und wenn du Schlafstörungen hast und dieser Prozess gestört ist, dann nützt dir die gesamte Konzentration vorher, auch wenn sie gut ist, nicht viel, weil du es einfach nicht speicherst.
Aber sag mal, das finde ich ja irre. Ist das eine oder sind das zwei Studien oder ist das jetzt wirklich ein Metastudienbefund zu sagen, also Ritalin wird ja nun viel verschrieben, jetzt könnte man sagen die böse Pharmaindustrie, aber du hast ja gerade ausdrücklich gesagt, die Leute, die das nehmen, haben das Gefühl, sie können sich besser konzentrieren, können es aber nicht. Aber gerade bei Kindern gibt es ja auch die Beobachtung der Eltern, die sagen, der kriegt jetzt endlich mal seine Hausaufgaben hin. Ist das ein Placebo-Effekt oder wie ist das zu bewerten?
Ich würde jetzt Kinder und Erwachsene erstmal trennen in der Beurteilung.
Also jetzt eben ging es dir um die Leute, die das nehmen, weil sie denken, sie können besser lernen.
Genau.
Die ohne Diagnose sowas nehmen,
ja,
sozusagen.
Ja, und das ist dann natürlich eine andere Nummer.
Klar.
Wenn Kinder wirklich ADHS haben, auch wenn Erwachsene ADHS haben, wirklich haben, dann ist das ja anders zu beurteilen. Und darüber kenne ich keine Studien, die das so sagen würden. Aber ich vermute, dass sich das nur und ausschließlich auf Leute bezieht. Ich vermute, wohlgemerkt, dass sich das auf Leute bezieht, die das eben einfach nehmen, ohne eine solche Störung, ohne eine solche Diagnose zumal, einfach nur, um ihre Leistung zu steigern. Und das auf der Ebene scheint wirklich, wirklich nicht zu funktionieren.
Okay. Sollte man also lassen?
Ja, also ich finde schon. Sollte man lassen, wenn man nicht diese diagnostizierte Krankheit hat oder Störung oder wie auch immer. Und wenn man die hat, dann sollte man eben tatsächlich auch sehr selbstkritisch bewerten, ob einem das hilft. Mhm. Und möglicherweise eben auch Testresultate angucken, ob einem das hilft. Also in der Medizin gilt ja trotzdem irgendwie immer noch der Satz, wer heilt, hat recht. Mhm. Und wer nicht heilt, sollte zumindest mal in Frage gestellt werden. Dem muss ich mich als Arzt ja auch stellen.
So, jetzt habe ich sozusagen bei deinem Vorschlag dieses Themas, den du gemacht hast, implizit, aber vielleicht habe ich mich ja geirrt, weil ich gerade abgelenkt war und ein Eichhörnchen gesehen habe, habe ich implizit das Gefühl gehabt, dass du auch Tipps gibst, wie man sich besser konzentrieren kann. Oder ist dein Tipp, vertraue einfach mal, was war es, deinen Scheitellappen?
Ja, also die erste Hälfte des Tipps ist, vertraue dem Frontal- und den Scheitellappen.
Ja.
Aber es gibt natürlich so ein paar ganz pragmatische Tipps. Also ich beobachte bei mir selber, dass die Konzentration schlechter wird. Und ich glaube in dem Fall, dass das nicht eine Frage des Alters ist, weil ich viele Leute kenne, die im Gegensatz zu mir sowohl alt als auch sehr, sehr konzentrationsfähig sind. Mhm. Ich beobachte an mir ein unglückliches Verhalten mit dem Handy. Das Ding liegt halt immer neben mir. Mhm. Und die Versuchung, einmal kurz reinzugucken, so einfach so, die ist einfach sehr, sehr, sehr groß.
Und hast du die auch, wenn du am Rechner sitzt sozusagen? Also es gab ja die Zeit, wo es noch keine Smartphones gab. Da habe ich aber trotzdem natürlich sehr viel Zeit am Tag vor dem Computer verbracht. Wahrscheinlich mehr als jetzt, weil ich da dann eben schnell in alles Mögliche mal reingucken konnte.
Ja. Ich befürchte, dass ich an mir selber sehe, wie sozusagen das Training der Konzentrationsfähigkeit mir entgleitet.
Aha.
Ich war früher besser.
Okay.
Das werde ich mir aber wieder angewöhnen. Aber dazu muss ich dieses doofe Handy wirklich weglegen, weil die Versuchung einfach groß ist.
Ist deine Strategie möglicherweise, es gibt ja inzwischen auch sogar sehr gute, sehr schicke Handys, die nicht für Rentner gebaut sind, sondern einfach für Leute gebaut sind.
Hallo, hast du gerade mich ange... Schöne Grüße an die Zuhörer. Daniel hat mich gerade angeguckt in den Begriff Rentner mit einem Lächeln.
Ich gucke dich allerdings die ganze Zeit an. Ich lache auch über mich selber. Also früher war es ja so, entweder es gab die alten Handys oder Handys, die so waren wie die alten Handys von vor 20 Jahren, die man einfach leicht verändert weitergebaut hat, ja, die keine Smartphones waren. Oder es gab Handys, die extra für Rentner gemacht waren, die wenigstens telefonieren können sollten. Das war so eine Übergangszeit, als Rentner eben noch nicht irgendwie den ganzen Tag auf WhatsApp und Telegram waren. Und jetzt gibt es aber wirklich richtig geil aussehende, gut gemachte Handys, die nur dafür da sind, dass Leute nicht abgelenkt werden, die auch eine Woche Akkulaufzeit haben und so weiter und so fort, die also durchaus auch smart sind in dem Sinne, dass sie sich auch mit deinem WLAN verbinden könnten oder so, die aber eben nicht diese ganzen Ablenkungen eines iPhones oder eines Android-Phones bieten. Ist das was, was dich wirklich interessiert? Also viele haben das eben mit einer zweiten SIM-Karte und können dann auch beliebig hin und her schalten und sagen so, nee, solange ich arbeite, habe ich eben nur dieses Telefon, was mich nicht ablenkt, auf dem Schreibtisch liegen zum Beispiel.
Naja, also ich bin ja trotzdem in der Lage, das Telefon möglicherweise auf den Nachbartisch zu legen. Also
ja, und dann auch nicht hinzugucken. Und dann auch, wenn du auf die Toilette gehst, nicht mitzunehmen. Bist du in der Lage, aber würdest du es machen?
Nee, Moment. Sollte ich zu in der Lage sein, wäre die präzisere Formulierung.
Ja.
Also, das müsste man eigentlich hinkriegen, aber ich...
Ich merke, also, wie du Lust drauf hast auf dieses Detox.
Ja, nee, es ist ja, Moment, aber Gewohnheiten sind grauenvoll und Gewohnheiten zu ändern ist wirklich schwierig, aber das ist ein Problem dabei. Es gibt ein paar andere Tipps, aber das mit dem Handy halte ich für mich persönlich für das Relevanteste. Mhm. Und dann gab es noch einen lustigen Tipp, fand ich originell. Es ist klar, dass man so nach einer gewissen Zeit Pausen einlegen sollte. Das ist wenig überraschend. Machen wir ja auch alle. Also empfohlen wird irgendwie nach einer 50 Minuten machst du 10 Minuten Pause oder so. Aber, und das fand ich jetzt das Interessante, und intuitiv habe ich den Eindruck, dass das stimmt. Mhm. Also du hast jetzt 50 Minuten irgendwie konzentriert gearbeitet, jetzt machst du eine Pause, jetzt ist die Versuchung relativ groß, zum Beispiel E-Mails anzugucken oder am Rechner irgendwie kleine süße Katzenvideos oder was auch immer. Und das genau ist keine gute Idee. Mhm. Geh stattdessen irgendwie Blumen gießen oder guck nach den Hühnern oder mach irgendwas anderes, aber verlasse den Raum, in dem du dich gerade konzentriert hast. Und das leuchtet mir ein, weil ich das früher in den aktiven Lernphasen auch wirklich so gemacht habe. Ich bin dann in die Küche und habe da irgendwas im Kühlschrank gesucht. In der Regel war nichts mehr da, weil ich in einer WG gewohnt habe. In der Phase, in der die Joghurts noch keine Namensbezeichnung hatten, waren die Joghurts dann weg. Hinterher trugen die eigenen Namen, dann war das dann nicht mehr so. Aber rausgehen, irgendwas tun für 10 Minuten scheint mir ein sehr guter Weg, um die Konzentrationsfähigkeit wiederzufinden.
Ich finde das total interessant, weil ich nicht weiß, du hast einen guten Gedanken, aber ich weiß gar nicht, ob es dabei um Konzentration geht. Ich glaube viel eher, es geht dabei um sowas wie Kreativität oder Kontemplation. Aber vielleicht hat das ja mit dem, was du jetzt Konzentration nennst, auch zu tun. Ich habe von einem Regisseur gehört und ich weiß tatsächlich nicht mehr, welcher das jetzt war. Aber der hat gesagt, früher war das so, als man noch nicht digital geschnitten hat, da haben die sich eben die Aufnahmen angeguckt, die Bänder angeguckt und haben dann eine Schnittliste festgelegt mit dem Cutter oder der Cutterin. Haben also gesagt, wir nehmen auf diesem Band von hier bis da, dann von dem anderen Band kommt dann die nächste Szene von da bis dort und so weiter. Und das haben die, sagen wir mal, eine Stunde oder eine halbe Stunde, eine Stunde haben die das zusammen gemacht. Und dann musste ja aber der Cutter erstmal oder die Cutterin musste erstmal das physische Schneiden übernehmen. So, und dann ging der Regisseur, hatte dann frei sozusagen in der Zeit. Er musste ja warten, bis der fertig ist. Und dann ging der regelmäßig vors Studiogebäude, rauchte eine Zigarette oder zwei, setzte sich auf eine Bank oder ging auf und ab. Und er sagte, in der Zeit konnte er halt über das, was sie gerade gemacht haben und über das, was sie gleich machen würden, nachdenken. Das heißt, er hatte Leerlauf. Damals gab es auch keine Smartphones natürlich. Das heißt, er ging da einfach rum, er hatte nichts zu tun, er hatte keine Ablenkung und er hat sich nur damit beschäftigt, mit diesem ganzen Prozess. Er konnte das sozusagen nochmal kontemplieren und er konnte eben kreativ sein, sagen, jetzt haben wir das so gemacht, vielleicht machen wir gleich diese Szene daran und so weiter und so fort. Und das würde ihm heute fehlen, weil es diese Pausen nicht mehr gibt und die Pausen wären eben für das Nachdenken, was ich glaube, was noch mehr ist, zumindest sagen wir mal, als Konzentration. Und was Ähnliches kenne ich auch. Wenn ich mal mein Handy aushabe und nichts höre, sonst höre ich beim Autofahren immer Podcast oder den Ton von irgendeinem Video oder so, ja. So, wenn ich das mal aushabe, merke ich, dass wie früher mir ganz viele Ideen kommen beim Fahren. Und ich an Dinge denke oder an Leute denke und dann Pläne fasse und so weiter und denke immer, Mann, du beraubst dich eigentlich durch dieses ständige Entertainment, sage ich mal, oder Infotainment, vieles ist ja informativ, ich höre ja nun Politik- und Wissenschaftspodcasts und so, aber du beraubst dich eigentlich diesen Freiräumen, die es braucht, um auf eine gewisse Art und Weise, würde ich sagen, kreativ zu sein. Was denkst du darüber?
Ja, ich erlebe es ganz genauso. Aha. Deswegen bedauere ich, dass ich so wenig Auto fahren muss, was ja eigentlich total bescheuert ist. Aber nein, das meine ich, nein, also ich
bedauere. Man kann das sicherlich auf dem Fahrrad haben oder auf dem Spaziergang auch oder so eine Gedanken.
Ja, das kann man. Ich fahre also in der Regel mit dem Fahrrad zur Arbeit und wieder zurück, fahre relativ wenig Auto und finde es aber manchmal schön, doch mal irgendwo hin zu müssen, eine längere Strecke zu fahren, zu Vorträgen, wie auch immer. Und das mache ich gerne im Auto und dann mache ich das Radio bewusst nicht an. Mhm. Und dann läuft das ja, wenn du hier Autobahn fährst, wenn du in Holland Autobahn fährst, Tempo 100 mit Tempomat, dann hast du sehr viel frei in den Gedanken und das sind die kreativsten Phasen. Ja, wenn du eben nichts tun kannst sonst, ich gehe gerne in die Sauna und dann liege ich da und kann nichts tun. Früher habe ich mir eine Zeitschrift mit in die Sauna genommen, habe mir dann die Finger verbrannt beim Umblättern, weil die hatte, dann hat sich gratis, unangenehm. Aber in solchen Situationen, wenn du gar nichts aktiv tun kannst, Autofahren, saunieren oder was auch immer, die sind sehr kreativ, ja. Das hat mit Konzentration jetzt wenig zu tun, weil Konzentration ja jetzt die Fähigkeit ist, dich auf etwas zu fokussieren. Mhm. Das ist ja hier so dieser Zustand, wie heißt der nochmal? Es gibt da so einen eigenen Namen, weiß ich nicht, aber jedenfalls so ein frei flottierender Gedanken.
Flow meinst du?
Ja, auch nicht. Sagt man, aber es gibt dann noch irgendwie, weiß ich nicht.
Okay.
Es gibt im Gehirn eigene Netzwerke, die dafür zuständig sind, sozusagen ohne Input von außen kreativ zu sein. Und ja, die Erfahrung habe ich auch. Ich liebe Autofahren ohne Podcasts und Radio.
Ja, dann solltest du nur Autofahren durch irgendwas Gesünderes ersetzen und schon bist du im Geschäft. An dieser Stelle übrigens vielleicht nur noch mal eine kleine Anmerkung. Wir haben das lange nicht gemacht. Normalerweise wird das ja eher gemacht, um irgendwelche Zugriffszahlen zu erhöhen und so. Das macht bei uns ja gar keinen Sinn, weil wir rein im Audio unterwegs sind. Aber wenn ihr uns eure Erfahrungen dazu schreiben wollt oder vielleicht auch Tipps habt, wie man sich gut konzentrieren kann oder was ihr darüber denkt, dann haben wir immer noch diese schöne E-Mail-Adresse mail@gehirnfinger.de. Und ich würde, das habe ich mit Magnus überhaupt nicht abgesprochen, aber wenn du jetzt protestierst, schneiden wir es raus. Du hast so schön gesagt, wir haben vor Weihnachten Folge 210 gehabt. Das heißt, in diesem Jahr machen wir ja noch irgendwann Folge 250, wenn ich das vernünftig zählen kann.
Ja.
Ich würde vorschlagen, wenn genug Fragen kommen, dann machen wir das, was die jungen Menschen heute AMA nennen. Ein Ask Me Anything. Oder bei uns ist es eher ein Hour, ein Ask Us Anything. Also ihr dürft uns alles fragen und wir beantworten das dann in unserer 250. Sendung und auch dafür unsere E-Mail mail@gehirnfinger.de.
Ich bin einverstanden. Wir müssen es nicht rausschneiden, wir machen es genauso.
Möchtest du noch was sagen zum Thema Konzentration? Weil ich war jetzt abgelenkt.
Ich könnte jetzt noch rumstenkern gegen Großraumbüros, aber soll ich das tun? Ja, tue ich natürlich. Bei konzentriertem Arbeiten ist es so, du sollst Pause machen, ja, aber du sollst den Zeitpunkt der Pausen am besten selber festlegen. Also das funktioniert dann besser, weil du dann eben eine gedankliche Schleife abschließen kannst und dann machst du deine Pause und gehst einen Kaffee trinken mit Kollegen oder Blumen gießen oder was auch immer. Und im Großraumbüro ist es ja so, vielleicht arbeitest du ja nicht kürzer, aber die anderen legen die Pausen fest. Für deine Konzentration ist das Mist. Also manchmal liebe ich eine Tür, die man sogar schließen kann.
Ich persönlich habe ja immer nur Jobs gemacht, wo man mehr oder weniger kreativ sein muss. Also man muss sich was ausdenken und selbst wenn es nur eine E-Mail ist, dann möchte man die ja auf eine bestimmte Art und Weise beantworten oder dann schreibt man ein Konzeptpapier oder einen Text oder so. Und das verträgt sich überhaupt nicht damit, dass Leute um einen rum telefonieren beispielsweise. Ich finde Großraumbüros auch ganz furchtbar und ich glaube, dass das allen Leuten, die da arbeiten, die Arbeit enorm erschwert. Es sei denn, man hat dauernd informelle Brainstorming-Sessions. Aber in welchen Jobs kann man sich das schon leisten?
Naja, also das eigene Denken ersetzen durch Brainstorming-Sessions ist ja dann auch falsch.
Aber das mache ich doch schon mein ganzes Leben, Magnus.
Natürlich, genau.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.